SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Stefan Eich. Guten Morgen. Eine Ärztin, die 4200 Atteste zur Befreiung von der Corona-Maskenpflicht gefälscht hat, soll für 2 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht Weinheim verbot ihr am Abend außerdem für die nächsten 3 Jahre in ihrem Beruf zu arbeiten. SWR-Reporterin Michaela Dümski.
Keine Regung war im Gesicht der Ärztin zu sehen, als das Urteil der Gefängnisstrafe ausgesprochen wurde. Ebenso beim sofortigen Berufsverbot. Keine Reaktion. Die Richterin betonte, dass die Medizinerin ab sofort nicht mehr praktizieren dürfe. Des Weiteren muss die Ärztin die 28.000 Euro Honorar für die ausgestellten Atteste zurückzahlen. Dies begründete die Richterin damit, dass es sich um einen Verkaufsvorgang handle, den die Ärztin mit der tausendfachen Attestausstellung getätigt hätte, ohne die Patienten vorher untersucht zu haben. Die mitangeklagte Bürokraft erhielt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Wie die Verteidigung dem SWR mitteilte, wird sie in Berufung gehen. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.
In China steigen die Corona-Zahlen gerade rasant, nachdem die Regierung dort fast alle Schutzmaßnahmen und auch die Testpflicht beendet hat. Deswegen fordern die deutschen Amtsärzte, dass alle Menschen getestet werden, die aus China nach Europa kommen. Verbandschef Niesen sagt, bei der explosionsartigen Ausbreitung in China sei damit zu rechnen, dass das Virus mutiere. Einreisende, die infiziert seien, sollen in jedem Fall in Isolation gehen müssen. Wegen der dramatischen Corona-Welle in China bietet die EU dem Land Impfstoff an, und zwar kostenlos. Die Financial Times will von Insidern erfahren haben, dass EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides ihrem chinesischen Kollegen Impfstoff angeboten habe. Björn Wiedmann.
Demnach soll sich EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides an ihren chinesischen Kollegen gewandt haben und ihm Impfstoffspenden angeboten haben. Außerdem sollen EU-Experten die chinesische Bevölkerung informieren und die Behörden vor Ort unterstützen. Gleichzeitig geht die Diskussion über Einreisebeschränkungen für Menschen aus China weiter. Die deutschen Amtsärzte fordern ein europaweites einheitliches Schutzkonzept. Bei den hohen Neuinfektionen in China müsse man mit neuen Mutationen rechnen. Die Ampelregierung ist bisher gegen spezielle Einreisekontrollen für Chinesen.
Im Petersdom in Rom haben schon 65.000 Menschen Abschied vom ehemaligen Papst Benedikt XVI. Genommen. Das hat der Vatikan am Abend mitgeteilt. Benedikt ist am Silvestersamstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Möglicherweise gab es Betrug beim Bau der Bahn-Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm. Bei den Arbeiten an der Filztalbrücke sollen sogenannte Bautagebücher gefälscht worden sein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat dem SWR bestätigt, dass sie ermittelt. Erik Behres.
Bautagebücher sind vorgeschrieben und dokumentieren zum Beispiel den Einsatz von Personal und Material. Im Fall der Filztalbrücke wurden Tagebücher womöglich gefälscht, um Betrug zu verschleiern. Denn die Staatsanwaltschaft Stuttgart geht dem Verdacht nach, dass für das Projekt mehr Arbeitskräfte und mehr Material abgerechnet wurden als tatsächlich benötigt. Sie ermitteln nun gegen 6 Beschuldigte in Zusammenhang mit 6 Unternehmen, darunter keine bahneigenen Firmen. Unterdessen legen interne Unterlagen aus dem Bundesverkehrsministerium nahe, dass die Brücke mindestens 3-mal so teuer wurde als geplant. In einer Kalkulation aus dem Jahr 2020 ist von bis zu 161 Millionen Euro die Rede. Ursprünglich sollte die Brücke gut 50 Millionen kosten.
Viele Kunden der Postbank können zurzeit das Online-Banking per App bzw. Computer nicht nutzen. Die Bank hat zum Jahreswechsel ihre Computersysteme erneuert und dafür den Zugang erstmal bewusst komplett für mehrere Tage stillgelegt. Nach dem Wiederhochfahren gibt es nun zumindest für einen Teil der Kunden Probleme. In den vergangenen Tagen haben wegen der Umstellung auch Geldautomaten der Postbank teilweise nicht funktioniert. Bis wann die Probleme behoben sind, ist noch unklar. Ein 7-jähriges Kind und 9 weitere Menschen sind bei einem Brand in Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis verletzt worden. Das Kind erlitt nach Angaben der Polizei Brandverletzungen an der Hand sowie einer Rauchvergiftung. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses werden wegen Rauchvergiftungen und Schocks behandelt. In einer Kellerwohnung des Hauses ist am Abend ein Kinderbett in Brand geraten. Es ist der größte Erfolg für einen deutschen Darts-Profi. Gabriel Clemens, Bundesliga-Profi beim DV Kaiserslautern, hat das Halbfinale der Darts-WM erreicht. Dort in London war allerdings am Abend Schluss für den 39-Jährigen. Im Alexandra Palace, kurz Ali Pally, verlor Clemens klar gegen den Engländer Michael Smith. Hinterher war der Saarländer zwar enttäuscht, aber in einem Punkt auch positiv überrascht.
Ich glaube, ich habe heute einfach gegen den besseren Spieler verloren. Und ja, eigentlich viele Chancen hatte ich gar nicht. Obwohl ich verloren hatte, hat der Eli Pelli meinen Namen gerufen. Und das ist schon besonders. Sowas ist natürlich ein schöner Moment, gerade als Außenseiter, der jetzt hier so weit gekommen ist und dann der ganze Eli Pelli auf einmal singt, nachdem man das Spiel verloren hat. Also das ist wirklich unglaublich.
In Brasilien haben mehr als 27.000 Fans Abschied von Fußballlegende Pelé genommen. Tausende kamen zur Totenwache ins Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos. Paula Kersten berichtet.
In dem Stadion wurden viele Blumengebinde niedergelegt, auch im Namen des Stürmerstars Neymar und des früheren Nationalspielers Romario. FIFA-Präsident Gianni Infantino war zur Totenwache angereist, auch der brasilianische Präsident Lula hat sich angekündigt. Nach Ende der Totenwache wird eine Trauerprozession mit dem Leichnam durch das Viertel ziehen, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt. Schließlich soll Pelé in einem Friedhofshochhaus im Kreis der Familie beigesetzt werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute war es trocken, nur in den Morgenstunden ein paar letzte Schauer im Südosten von Baden-Württemberg, vor allem im Allgäu und am Bodensee. Tagsüber wieder ein paar Wolken, immer wieder auch Sonne, bei Höchsttemperaturen von 5 Grad in der Eifel und 12 Grad am südlichen Oberrhein.
SWR aktuell Service.
Wer sich jetzt kurz nach dem Jahreswechsel krank melden muss, der bekommt als gesetzlich Versicherter keinen gelben Krankenschein mehr. Denn ab diesem Jahr wird die sogenannte elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für gesetzlich Versicherte Pflicht. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat uns erklärt, was das für Arbeitnehmer bedeutet.
Die können sich direkt ins Bett legen und auskurieren. Das heißt fast. Sie müssen ihrem Chef oder der Chefin vorher noch Bescheid geben, wann sie beim Arzt waren und wie lange sie krankgeschrieben sind. Und dann ruft der Arbeitgeber die Krankmeldung elektronisch bei der Krankenkasse ab. Also zumindest, wenn alles klappt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat da ihre Zweifel. Sie befürchtet, dass nicht alle Arbeitgeber im Januar direkt so weit sind, technisch und organisatorisch. In dem Fall ist es gut, dass Versicherte immer noch einen Ausdruck der Krankmeldung für die eigenen Unterlagen bekommen sollen. Den kann man bei möglichen Problemen zur Not auch selbst an die Krankenkasse schicken und auch an den Arbeitgeber, wenn es darum geht, lückenlos Krankengeld zu bekommen. Dann aber am besten dran denken, die Diagnose abzudecken oder sonst wie unkenntlich zu machen, zumindest wenn man Wert darauf legt, dass der Grund für die Krankheit privat bleibt.
Keine Regel gibt's ohne Ausnahme. In welchen Fällen gibt es keine elektronische Krankmeldung?
Bei gesetzlich Versicherten mit krankem Kind als Grund für die Krankmeldung, da wird die Bescheinigung auf Papier ausgestellt. Oder auch wenn es um ein Beschäftigungsverbot, zum Beispiel in der Schwangerschaft geht, um eine Wiedereingliederung oder um Reha-Maßnahmen. Und auch Minijobber in Privathaushalten, wie zum Beispiel Putzhilfen, bekommen keine elektronische Krankmeldung, sondern einen Ausdruck. Und für Privatpatienten oder Menschen, die Beihilfe bekommen, bleibt in sämtlichen Fällen erstmal alles beim Alten. Sie kriegen also eine dreifach Papierauswertigung ihrer Krankmeldung für sich selbst, für den Arbeitgeber und die private Krankenkasse oder die Beihilfestelle. Und die leiten sie dann an alle weiter.
Die Neuerung gilt erstmal für gesetzlich Versicherte. Kommt die elektronische Krankmeldung für Privatversicherte denn später oder ist da gar nichts geplant?
Doch, der Verband der privaten Krankenversicherung PKV möchte, dass seine Versicherten auch eine elektronische Krankmeldung bekommen. Eine Sprecherin der PKV hat mir aber gesagt, im Moment fehlen noch gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel dafür, dass die Krankendaten elektronisch übermittelt werden dürfen. Momentan müsste offenbar jeder und jede Privatversicherte der Datenverarbeitung einzeln zustimmen und das würden wahrscheinlich nicht alle Menschen machen. Das bedeutet, man hätte die alte Zettelwirtschaft und das digitale Verfahren parallel. Das will der Verband vermeiden und versucht, die Sache mit dem Bundesgesundheitsministerium zu klären. Wie lange das dauern könnte und wann auch Privatversicherte die elektronische Krankmeldung bekommen, ist leider offen.
Jutta Kaiser war das aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In den USA beginnt der zum Teil neu gewählte Kongress mit seiner Arbeit. Es gibt Befürchtungen, die USA könnten jetzt mehr oder weniger unregierbar werden. Denn genauso gespalten wie die amerikanische Gesellschaft sind die Mehrheiten in den beiden Kammern des US-Parlaments. Der Überblick von Sebastian Hesse aus Washington.
Während die Partei von Präsident Biden, die Demokraten, bei der Novemberwahl ihre hauchdünne Senatsmehrheit behaupten konnte, verlor sie dagegen die Mehrheit im Repräsentantenhaus mit erheblichen Konsequenzen für das ohnehin schon schwierige Regieren des Präsidenten. Biden wird es künftig noch schwerer haben, nötige Mehrheiten zu organisieren. Die oppositionellen Republikaner können künftig alle wichtigen Gesetzgebungsvorhaben blockieren. Für eigene Initiativen fehlt ihnen jedoch die Gestaltungsmacht. Dafür können sie Untersuchungsausschüsse einsetzen und Amtsenthebungsverfahren einleiten. Zu drei brisanten Themen haben die Republikaner bereits investigative Ausschüsse angekündigt: zur angeblich unkontrollierten Einwanderung an der Grenze zu Mexiko, zum chaotischen US-Truppenabzug aus Afghanistan und zu den Geschäftsbeziehungen von Präsidentensohn Hunter Biden nach China und in die Ukraine.
Wie gut oder schlecht geht es Deutschland angesichts von Ukraine-Krieg und Energiekrise? Wie wirkt sich das alles auf den Arbeitsmarkt aus? Zahlen dazu kommen um 10 Uhr von der Bundesagentur für Arbeit. Stanislaus Kosakowski über die Erwartungen.
Nach einem leichten Rückgang der Arbeitslosenzahl im November wird für den Dezember wieder mit einem Anstieg gerechnet. Ein moderates Wachstum der Arbeitslosenzahl ist im Dezember üblich, insbesondere weil da vermehrt Arbeitsverträge auslaufen und Arbeitgeber kurz vor Jahresschluss weniger Menschen neu einstellen als in anderen Monaten. Außerdem sind seit Mitte vergangenen Jahres immer mehr ukrainische Geflüchtete auf Jobsuche. Wer eine Unterkunft hat, nachgewiesene Deutschkenntnisse und möglicherweise auch einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss, kann sich eine Stelle suchen. Solange die nicht gefunden ist, fallen auch Geflüchtete in die Arbeitslosenstatistik. Durch die wirtschaftliche und politische Unsicherheit im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht allerdings die Zahl der Stellenangebote weiter zurück. Dem aktuellen Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit zufolge bleibt die Arbeitskräftenachfrage aber auf hohem Niveau.
Es geht heute auch um die Zukunft der CDU in Rheinland-Pfalz. Der Landesvorstand trifft sich am Abend in Mainz. Der Landesvorsitzende Baldauf will den Vorstand über seinen geplanten Rücktritt als Chef der Landtagsfraktion informieren. Matthias Zahn.
Baldauf hatte kurz vor Weihnachten überraschend mitgeteilt, er werde den Fraktionsvorsitz Ende März abgeben. Es sei an der Zeit, den Übergang in der Landtagsfraktion einzuleiten. Die offenbar überhastete Rückzugsankündigung hatte auch in der Landespartei Irritationen ausgelöst, zumal schnell Putschgerüchte kursierten. Im Vorfeld der Sondersitzung heute Abend hieß es von Mitgliedern des Landesvorstands, eine offene und ehrliche Aussprache sei jetzt wichtig. Personelle Konsequenzen in der Partei würden aber nicht erwartet. Baldauf sei als CDU-Landeschef gewählt.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.